Ihr Lieben, ich sehe einige, die da hinten noch stehen. Ihr müsst nicht stehen. Wir haben noch hier vorne Plätze. Wir haben dann noch da an der Seite Plätze. Ich freue mich, dass die Alive Church heute Abend voll ist. Und ja, es ist ja so, dass wir wir haben ja gute Prediger in der Alive Church. Ich bin sehr inspiriert worden von der Predigt von Heiko von letzter Woche. Und zwar so inspiriert und auch die Bibelstelle, die er gelesen hat, die hat so viel in sich. Er fand es auch ein bisschen traurig, dass er nicht mehr Zeit hatte. Wir versuchen ja innerhalb von 30 Minuten hier unsere Predigten weiterzugeben. Bei mir gelingt es fast nie. Aber ich denke, ich will das einfach nur noch vertiefen. Und wenn ich das in der Jugendsprache sagen kann, ein Hammertext wirklich in Römer, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, die haben wir schon letztes Mal gehört. Und ich will sie hier nochmal lesen. Aber bevor ich das tue, sag mal bitte deinen Nachbarn Folgendes. Und zwar, er lebt durch und wieder durch. Sag mal das deinen Nachbarn. Er lebt durch und wieder durch. Tja, leider bin ich nicht so gut in der Inspiration von guten Texten, Themen, aber das hat mich irgendwie angesprochen, auch weil ich das eher vom Text ableite. Schaut ihr einfach den ganzen Text, den normalerweise machen wir Vers für Vers, und bitte achtet auf das Fettgedruckte und Unterstrichene, denn das ist das, was ich hervorheben möchte. Ich lese, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einen jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Bis hierhin nochmal dieser Text. Ihr habt sicherlich gemerkt, letzte Woche hat sich das ein bisschen anders angehört. Ganz einfach, weil es aus einer anderen und moderneren Bibelübersetzung gelesen wurde. Ich lese sehr gerne die Elbefelder Studienbibel oder die Elbefelder Bibel. Und ich denke, die meisten von uns lesen auch die. Deswegen wird auch der Text in seinen Ausdrücken auch ganz schnell wiedererkannt werden. Heiko hat in diesem Text drei wichtige Punkte hervorgehoben. Erstens, mit ganzem Leben sich Jesus zur Verfügung stellen. Der zweite Punkt von Heiko war, nicht die Maßstäbe dieser Welt, sondern lernen, auf neue Weise zu denken. Und sein dritter Punkt war, nüchterne Selbsteinschätzung. Das hat er aus dem dritten Vers herausgenommen. Ein jeder denke so, wie es sich gebührt. Und ich möchte drei weitere Punkte herausnehmen. Erstens, ermutigen durch die erlebte Güte. Zweitens, verwandelt durch die erlebte Erneuerung des Denkens oder des Wollens, kann man es auch übersetzen. Und drittens, gesund im Geist und auch geistig, gesund sein durch die erlebte Gnade. Die erlebte Güte, die erlebte Erneuerung und die erlebte Gnade. Und in diesem ersten Vers, wenn es heißt, ich ermahne euch nun Brüder, Bibelkenner wissen, dass das Wort Brüder nicht nur an die Männer geht, sondern auch an die Frauen. Denn es steht eigentlich dort Geschwister. Hier sind in erster Linie die Gläubigen angesprochen. Tatsächlich die Gläubigen. Und wenn irgendjemand hier ist, in dieser Kirche heute Abend, der nicht gläubig ist, heißt es nicht, dass ich das nicht ansprechen soll. Aber höre hin, was der Teil, der auch für dich bestimmt sein kann, welcher Teil das ist und dass du das auch vielleicht auch beherzigen kannst. Aber in erster Linie geht es hier in diesem ersten Punkt, den ich aus diesem Text hervorhebe, Ermahnung, warum? Durch die erlebte Erbarmen oder Güte, das sage ich euch gleich, das kann man auch übersetzen, unser Leben als hingegebenes, wohlgefälliges, lebendiges Opfer hinzugeben. Das Wort ermahnen spricht nicht mit dem gehobenen Finger, sondern hier ist eine Ermunterung, eine Ermutigung. Und der Apostel Paulus, und heute spricht dieses Wort inspiriert durch uns. Wir sind zum Dienst der Ermutigung berufen. Und wir können nicht andere ermutigen oder anspornen, wenn wir nicht selbst ermutigt werden. In erster Linie aber will ich das Wort durch die Erbarmungen. Das Wort Erbarmungen spricht eigentlich im Grundtext von Mitleid. Hey, unser Gott ist ein Gott, der Mitleid hat. Der genau weiß, wie oft du atmest und genau die tiefen Atemzüge deiner Seele genau gut kennt. Und er kennt sie nicht nur, sondern er hat Mitleid. Das griechische Wort dazu, entschuldigt, ihr habt ein bisschen Schatten hier, das griechische Wort dazu ist eigentlich Erbarmen, Barmherzigkeit, Mitgefühl, herzliches Erbarmen. Letztendlich, wenn Gott mit einem Menschen Mitgefühl hat, barmherzig ist und er spürt dir ab, was du gerade durchgehst, dann kommt sein aktives Handeln in dein Leben und das Ergebnis dieses Handelns, sagt die Bibel dazu, das ist Gnade und das ist Güte. Und wenn Menschen heute Abend hier sitzen, sie sitzen hier, nicht weil sie irgendwie Zeit vertreiben wollen, weil es Zeugen sind, hier in dieser Kirche sind Zeugen der erlebten Güte Gottes. Der erlebten Gnade Gottes. Danke, liebe Mama Pasqualina, auch für dein Wort vorhin. Es ist seine Gnade. Es ist seine Güte. Und seine Güte ist die aktive Antwort auf sein Mitgefühl. Stell dir vor, wir hätten nur einen mitfühlenden Gott, aber wir hätten keinen Gott, der handelt. Es gibt viele Menschen, oh, es tut mir leid. Und ich nehme es ihnen ab, wenn sie sich mit irgendeiner Situation identifizieren, es tut mir leid. Aber wenn es auf das tut mir leid oder es tut mir weh für dich, wenn es da stehen bleibt, dann nützt dir diese Art von Mitleid nichts. Unser Gott ist nicht so, sondern er fühlt mit, er leidet mit, er spürt Barmherzigkeit für uns und er handelt und er wird aktiv. Und das ist die erlebte Güte. Und wer das erfährt, wer das erlebt, kann nichts anderes, als wiederum andere Menschen zu ermutigen. Und jetzt kommen wir auch auf diese Bedeutung von, lasst euch ermahnen. Das ist nicht negativ gemeint, sondern im Grundtext, da steckt das Wort, lasst euch helfen, lasst euch ermutigen, durch die Güte. Und ein Paulus, der einfach so schreibt, er wusste ganz genau, was es bedeutet, Gnade von Gott zu empfangen, seine Güte zu erfahren. Und diesen Dienst wünsche ich mir so sehr in der Alive Church, aber vielmehr wünsche ich es mir in deinem Leben, dass du, vielleicht warst du früher ein Entmutiger, aber Gott will dich zu einem Ermutiger machen, denn das ist, was wir brauchen. Ermutigung, die Gesellschaft, die heutige Zeit und das Ganze drumherum versucht uns doch nur niederzudrücken, nur zu mobben. Es ist so wenig Ermutigung im Land. Aber der Erfinder der Ermutigung, das ist nicht irgendwie ein Mensch, sondern das ist der Herr aller Ermutigung ist. Und das ist Jesus Christus. Sag mal Amen dazu. Jesus ist derjenige, der uns Güte und Barmherzigkeit geschenkt hat. Und so haben wir Hoffnung. Und so haben wir sein Handeln gesehen. Güte. Hey, lies dir mal den Psalm 136. Da findest du 26 Verse. Und in diesen 26 Verse findest du 26 Mal das Wort Gnade und das Wort Güte. Für alles. Der Psalmist, der da betet und bekennt, er sagt, das ist der Güte Gottes zu verdanken. Das ist der Güte Gottes zu verdanken. Und jenes ist der Güte Gottes, ob wir atmen, ob wir laufen, ob wir essen, ob wir Arbeit haben oder Sonstiges. Es ist der Güte und der Gnade Gottes zu verdanken. Hey, darf ich dir etwas sagen? Hast du heute schon Gott gedankt für seine Güte? Es ist ein Vorrecht. Es ist einfach fantastisch. Und wie fantastisch das ist, lass mich mal einen kleinen Exkurs, einen kleinen Sprung in der Biografie von David, vom König David. Wie fantastisch es ist, wenn aus einem Drama, einem echten Lebensdrama, wenn da die Gnade Gottes reingeht und alles verändert. Es war der König David. Der größte Psalmist, der größte König der Geschichte von Israel, aber auch der, der Demut lernte und genau wusste, was es bedeutet, zu ermutigen durch die selbst erlebte und erfahrene Barmherzigkeit Gottes. Wenn ein Mensch die Gnade Gottes erlebt, du, die kann man nicht irgendwie produzieren. Es bleibt eine Erfahrung, die man in der Beziehung mit Gott erlebt. Und so in der Biografie von diesem großen König. Er hat einmal gesagt, und David sagte zu einem Propheten mit namens Gad, mir ist sehr Angst. Hey, der große König, der die Zehntausende niedergestreckt hat. Ihm war Angst. Er hat einen Moment der Angst erlebt. Und dann sagt er, lass uns doch in die Hand des Herrn lieber fallen, denn seine Güte ist groß. Aber in die Hände der Menschen will ich nicht fallen. Ihr Lieben, ich glaube, das war, wenn es nicht der tiefste Punkt des Lebens dieses großen Königs war, war das der zweittiefste. Man kann sich das aussuchen, ein ganz tiefer Punkt. Er hat Angst gehabt. Was ist passiert? Der hat seine Kraft gemessen. Du kannst diese Geschichte lesen im 2. Samuel Kapitel 24. Er hat seine Kraft gemessen. Er hat einfach seine Kraft gemessen. Hey, er war jemand, der so viel Gnade von Gott erlebt hatte, aber er fiel in der Versuchung, seine Kraft zu messen, indem er das ganze Volk zählte. Er zählte sein Hab und Gut. Er zählte das ganze Volk. Er fing an zu zählen mit der Motivation, schau mal, was ich geschafft habe. Gott wurde darüber sehr zornig. Er wurde sehr zornig. David, wie kannst du so tief fallen, dass du deine eigene Kraft misst? An was misst du dein Leben? Und dieser Text interessanterweise spricht auch von einem Maß. Aber hier im dritten Vers. Aber David, er hat in diesem Augenblick den falschen Maß angewandt. Er hat sich an seiner eigenen Fähigkeit gemessen. Er hat sich gemessen an dem, was er getan hat. Und hat so Gott die Ehre genommen. Und der Prophet Gad ging zu ihm. König, du hast gesündigt. Du hast die Spur verlassen. Du bist entgleist, weil du dich an deiner eigenen Kraft verlässt. Gott ist darüber zornig geworden. Nur ihr Lieben, das, was ich gerade predige, das ist nicht der Gott des Neuen Testamentes. Weil der Gott des Neuen Testamentes ist der, der die Güte und die Gnade verkörpert. Aber der Gott im Alten Testament war ein heiliger Gott. Er war ein genauer, ein gerechter Gott. Und hier geschieht etwas Dramatisches. Dieser König wurde bestraft. Er durfte sich seine Strafe auswählen. Es ist echt dramatisch. Und Gott sei Dank leben wir in der Gnade heute, ihr Lieben. Gott sei Dank. Sonst würde von uns keiner durchkommen. Er durfte sich aussuchen, 7 Jahre Hungersnot oder 3 Monate in den Händen zu sein des Feindes oder 3 Tage Pest im Land. Und in diesem Kontext überlegt er und er bekommt Angst. Aber er hat gesagt, lieber falle ich in den Händen Gottes, aber nicht in den Händen der Menschen. Denn, jetzt kommt's, er wusste, diese Strafe kommt auf ihn und sein Volk. Aber er wusste, die Güte Gottes ist groß. Er kannte diesen kommenden Messias mit Namen Jesus, der eines Tages jedem Menschen Gnade und Güte zukommen lässt, weil er am Kreuz gestorben ist für jeden Einzelnen von uns. Sag mal Amen dazu. Und er wusste prophetisch diesen Moment. Er wusste, Gott ist in seiner Güte und in seiner Gnade sehr groß. Nun, es kam Pest. Viele Menschen sind gestorben. Die Bibel zählt von 70.000 Männern, die gestorben sind. Und als der Engel des Todes durch das ganze Land ging, kam er nach Jerusalem. Jerusalem. Das war der Ort, wo der König lebte. Und als Gott sah, wie sehr das Volk darunter gelitten hat, hat er sich dem Bekenntnis von David gestellt. Und er entschied, gütig zu sein und Gnade zu schenken. Ihr Lieben, das Alte Testament kennt nur Momente von dieser Güte. Es gibt immer noch Christen unter uns, die sagen, ja, im Alten Testament, die haben es besser gehabt wie wir. Sie haben Gott gesehen, sie haben die Engel gesehen, die haben die Wolkensäule gesehen, sie haben die Zeichen und Wunder gesehen. Hä? Ich will lieber das alles nicht sehen, aber Gnade von Gott empfangen. Sag mal Amen dazu. Ich weiß, dass du es vorhin gesagt hast. Ich will lieber auf all das verzichten, aber dass ich weiß, Gott schenkt mir Gnade, denn ohne seine Gnade und ohne seine Güte würde ich das nicht schaffen. Und er hat Gnade geschenkt. Er spart Jerusalem diesen schlimmen und tiefen Moment. Und der Prophet Gad rennt wieder zu David und sagt, Gott wird Jerusalem, die Stadt des Herrn, Gott wird sie ersparen. Geh hin und opfere dem Herrn dein Dank. Geh hin und opfere den Herrn die Anerkennung, dass er groß ist in seiner Gnade. Und er geht hin. Und jetzt schaut mal, was aus diesem Drama passiert. Halt dich fest. Er geht hin. Und dann kommt er zu einer gewissen Tenne. Den Namen vergesse ich. Hört sich so italienisch an. Arauna, der Jebusiter. Jebusiter, das gehört nicht zum Volk Israel. Moabiter, Hittiter, Schiiter und dann kamen die Jebusiter. Ein Ausländer. Hat ein Stück Land gehabt, eine Tenne, wo man den Weizen drescht. Ist es richtig? Drescht. Und da kommt David und sagt, ich brauche dieses Land und die Kühe dazu, denn ich will den Herrn opfern. Und der Arauna, so ist er, sagt, hey, ich gebe dir das. Du bist der König. Nein, ich nehme es nicht als Geschenk an, sondern ich will dafür bezahlen. Nein, mein König, schaut mal, er lernt die Lektion, er verlässt diesen falschen Maßstab, dass er sich auf sein Amt beruft und auf seine Hoheit und bleibt demütig und sagt, nein, sag mir, wie viel Geld ich dir für dieses Stückchen Land geben soll. Nein, ich nehme kein Geld von dir an, doch. Und dann haut er hin, 50 Schekel Silber, das war nicht mal 1 Kilo Silber, was soll man damit machen? Aber damals war es viel. Er kauft dieses Land mit den ganzen Kühen, macht ein Altar, opfert es dem Herrn Und dieses ist der Ort, wo dann der Sohn von König David, Salomon, den Tempel gebaut hat. Das war dieser Ort. Der Tempel in Jerusalem ist gebaut worden an einem Ort mit dieser Vorgeschichte. Aus einem Drama hat Gott seine Güte gegeben und Gott seine Güte gezeigt. Und Gott antwortete, er antwortete an einem Dankesopfer, an einer Anerkennung. Ihr Lieben, der Tempel in Jerusalem, ein Symbol der Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Warum? Weil gegenüber des Tempelberges, der Tempelberg in Jerusalem, gegenüber ist Jesus gestorben, auf Golgatha. Da kam das Opfer aller Opfer in der Person von Jesus Christus. Sag mal, Halleluja! Und er hat für alle Menschen es möglich gemacht, dass alle Menschen Güte empfangen und Güte erfahren. Genau gegenüber vom Tempelberg. Und ihr lieben Pfingstler, wo seid ihr? Wo sind die Pfingstler? Pfingsten hat begonnen genau an diesem Ort. Im Tempel. Auf diesen hohen Raum, wo der Heilige Geist kam und fiel. Und Menschen wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Schaut mal, der Ort der Güte, der Ort der Güte, der Ort, wo Menschen, auch wenn sie versagen, Hoffnung haben und zu Gott kommen. Mama Pasqualina, du warst vom Geist getrieben vorhin, das zu sagen, unter anderem Prophetien. Auch wenn du zurückgefallen bist und die Spur verlassen hast und entgleist bist aus deinem Leben mit Jesus, wisse, Jesus schenkt dir Gnade. Und er schenkt dir Güte. Und er liebt dich. Und auf dich kommt keine Pest, sondern die Güte Gottes ist für dich heute Abend, wie du sie erfahren kannst. Amen. Lieber in der Hand Gottes zu fallen, preis dem Herrn. Der Hort der Versöhnung ist das Kreuz. Und das ist so wichtig, selbst ermutigt zu sein, diese Gnade zu erleben und in allen Fragen des Lebens, in allen Fragen des Lebens, in allen Fragen, in den großen und in den kleinen Sachen, seine Güte. Und wer seine Güte schmeckt, wie kann man denn keine Güte weitergeben? Wie kann man das denn nicht? Und ich will einfach heute mich zurückbesinnen oder erinnern an die Anzeige. Am 5. Oktober werden wir eine Sammlung für bedürftige Menschen. Wie wär's denn, wenn jeder von uns eine Tüte Güte weitergibt? Hä? Was meint ihr? Wäre das nicht etwas Fantastisches? Eine Tüte Güte. Ja? Eine Tüte Güte. Und das ist nur was Symbolisches. Es geht nicht um diese Tüte alleine, sondern unser Lebensstil soll ein Lebensstil der Gnade, der Barmherzigkeit sein, der Liebe sein, Wandeln in der Liebe, der Güte sein. Aber ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Menschen wir heute haben, die sind, aber es ist doch nicht unmöglich, am 5. Oktober hier, mindestens, dass jeder von uns eine Tüte Güte bringt. Und das ganze Team der Dollarer Tafel dankt. Und ich bin gespannt, wir werden das fotografieren. Auch am 5. Oktober werden auch der Bevölkerung zeigen, dass es Menschen gibt, unter anderem, wir sind nicht die Einzigen, in unserer Bevölkerung, stellt euch vor, auch unter den Ungläubigen, auch Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, sie schenken auch Güte. Hallo, sind wir noch hier auf dieser Erde? Es gibt Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, aber geben Güte weiter. Deswegen sage ich, wie viel mehr die, die Gott kennen, die den gütigen Gott kennen. Amen. Und so wollen wir den Herrn danken. Darf ich mal eure Tüten sehen? Wer hat alles eine Tüte bekommen? Fantastisch. Gott segne euch und vielen herzlichen Dank. Bringt sie voll am 5. Oktober. Aber das ist nur jetzt eine praktische Kleinigkeit innerhalb dieses Gottesdienstes. Es geht um ein Herz der Güte. Und deswegen der Apostel Paulus: Ich ermutige euch nun, liebe Geschwister, durch die erlebte Gnade, durch die erlebten Erbarmungen Gottes. Und das ist unser Lebensstil. Zu was ermutigt er? Heiko hat uns gepredigt. Das will ich nicht wiederholen. Heiko hat es ganz deutlich gesagt. Es geht um diesen lebendigen Opfer unseres, da steht hier, eure Leiber, das Wort Leiber, das ist unser Lebenswandel, eure Leiber darzustellen, zur Disposition geben, unser Alltag, unser Lebenswandel für Gott einzusetzen. Aber als der Heiko predigte, habe ich mir schon die Frage gestellt, was heißt das konkret? Was bedeutet konkret mein Leben als Opfergabe hinzugeben, aus einer reinen Willensentscheidung, lebendig? Was bedeutet das? Und was das genau bedeutet, sagt uns der Apostel ein paar Verse später. Und nun wollen wir etwas hören, was uns nachdenklich sicherlich macht, was es bedeutet, ein Lebenswandel in der Gesinnung der Liebe und der Hingabe. Bitte schön.
Seid ihr gespannt? Ja? Hey, ich bin nicht alleine hier, ich habe 3 weitere Helfer und da bete ich doch gerade einfach mal, dass die Stefanie, die Silvia und die Barbara mit mir kommen. Genau, wir geben euch keine Antwort, was es ist, dieses lebendige Opfer, dieser Lobpreis. Aber wir lesen vor aus Römer 12, dem gleichen Kapitel, die Verse 9 bis 19 und der Vers 21. Die Liebe sei ungeheuchelt.
Verabscheut das Böse.
Haltet fest am Guten. In der Liebe zueinander seid herzlich.
In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend.
Im Fleiß nicht nachlässig.
Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn.
In Hoffnung freut euch.
In Bedrängnis hart aus.
Im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Gläubigen nehmt teil.
Trachtet nach Gastfreundschaft.
Segnet, die euch verfolgen.
Segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den sich Freuenden.
Und weint mit den Weinenden.
Habt ein gemeinsames Ziel.
Seid nicht überheblich. Haltet euch zu den Niedrigen.
Haltet euch selbst nicht für klug.
Vergeltet niemand Böses mit Bösem.
Seid bedacht auf ein vorbildliches Verhalten gegenüber den Menschen.
Lebt mit allen Menschen im Frieden.
Rächt euch nicht selbst.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit dem Guten.
Vielen herzlichen Dank. Was gibt's da mehr zu sagen? Was will man da predigen? Ich wundere, wie manche versuchen, an diesen Stellen zu predigen. Was soll ich denn erklären? Was gibt es zu erklären? Lies nach. Und in diesem Sinne, stelle dich für die Liebe. Das ist alles Liebe. Stelle dich zur Verfügung als ein lebendiges Opfer. Und das ist ganz konkret, das ist ganz konkret. Trachte danach, dich so zu verhalten. Gott wird dir Gnade geben. Und aus der Gnade, die du auch von deiner Schwachheit, weil du hast da zwar mitgelesen, man kann wieder meinen Bibeltext zeigen, du kannst zwar da mitgelesen, aber du hast, oh nein, liebe, ja, und merkst, Ich könnte genau eine andere Liste aufführen. Genau den Kontrast zeigen. Die Glocken läuten gerade. Gott schenkt dir Gnade. Denk an die Glocken des Himmels. Auch wenn deine Liste negativ ist. Gott schenkt dir Gnade. Und er vergibt dir. Und er befähigt dich, genau das zu tun. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Verwandelt durch die Erneuerung des Denkens. Durch die Erneuerung des Denkens. Heiko hat uns das gepredigt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Messt euch nicht mit dem, was Gottlosigkeit oder Intelligenz oder Philosophie uns gibt. Sondern es gibt ein bestimmtes Maß. Und das ist das Vorbild in Christus. Und lass dich erneuert. Da steht eigentlich, werdet verwandelt durch die Erneuerung der Gedanken, des Sinnes. Aber eigentlich steht dort, lasst euch verwandeln. Huh, was für eine Gnade steckt da drin. Denn wer verwandelt mich denn? Wenn irgendjemand denkt, du kannst dich selber verwandeln, da hast du dich geirrt. So wie sich David, als er die Spur verlassen hat, sich geirrt hat, dass es an seiner eigenen Kraft lag. Oder dass er sein Ergebnis feiert. Du und ich können niemanden verwandeln. Aber es gibt eine Kraft, eine transformatorische Kraft, die uns verwandeln kann. Und das ist das neue Leben, was wir empfangen durch Jesus Christus. Wir reden von der Wiedergeburt. Wir sprechen von einem neuen Leben, was von Himmel her geschenkt wird. Und vielleicht sitzt du da und sagst, Mensch, wie oft habe ich es versucht, gerade ein paar Punkte von dieser Auflistung zu erfüllen. Aber ich kann es nicht. Hey, du bist genau richtig heute Abend hier. Es gibt eine Kraft, die dich verwandeln kann. Aber sie sitzt an hier, an deinem Denken. Und vor allem dein Denken über dich selbst. Dein Denken über dich selbst. Wie siehst du dich? Wie denkst du von dir? Und es geht dann weiter. Und so wie ich denke, so wird mein Wille angesprochen. Und ich verkündige euch, Jesus sagte, dass wer ihn nachfolgt, bekommt ein neues Leben. Ein Leben, was vom Himmel kommt, von Gott kommt, vom Heiligen Geist kommt. Und das erneuert unsere Gedanken. Das erneuert uns und verwandelt. Das Wort verwandelt wird angewendet, ist im Neuen Testament wiederzufinden, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung und sein Angesicht verwandelte sich. Oder wo Paulus im 2. Korinther sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir werden verwandelt, wenn wir anschauen sein Angesicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in seinem Bild. Wir werden verwandelt. Erneuerung des Sinnes, des Denkens. Und es ist so interessant, es gibt einen Videoclip, den kennt ihr bestimmt, den habe ich euch mitgebracht, da ein Künstler, der eine Person nicht sieht, aber er stellt Fragen und diese Person beschreibt sich, dann schafft er das Gesicht von dieser Person zu zeichnen. Und dann verlässt diese Person den Raum, geht nach draußen und eine andere Person kommt rein, die die vorhergegangene kennt. Und der gleiche Künstler fragt jetzt nun die andere Person, wie sie die andere beschreibt. Und es ist interessant, was für Ergebnisse rauskommen. Interessiert euch das? Habt ihr noch 3 Minuten Zeit? Wollen wir mal kurz den Videoclip uns mal anschauen. Habt ihr etwas mitgespürt? Eine tiefe Wahrheit. Gott hat dich wunderbar gemacht. Und das, was wir uns selber antun, durch Schuld, durch Selbstfluch, durch Selbstrache, auch selig gesprochen, das ist, was uns hässlich macht. Aber das ist nicht die Perspektive Gottes. Und wenn andere Menschen dich besser beschreiben können, als du, wie du dich selber siehst. Wie meinst du, was für eine Perspektive Gott hat über dein Leben? Was würde der Künstler zeichnen, wenn Gott dich beschreiben würde? Unser Gott, der sein Leben, das Leben deines Sohnes hingegeben hat. Selbst wenn du die einzige Person wärst auf dieser Erde, Jesus wäre trotzdem für dich gestorben, weil er dich liebt. Und das soll Gegenstand deiner Gedanken sein. Ich bin von Gott geliebt. Da will der Heilige Geist dich erneuern. Die Art, die du denkst, bis zur Erneuerung deines Willens. Und das ist, was dich verwandelt. Dich verwandelt zu wissen, Gott liebt mich und er hat Güte für mein Leben. Und ich wünsche es mir am Ende dieser Predigt, dass du dieses Wort beherzigen kannst. Und der letzte Punkt, ich habe euch drei Punkte gesagt, durch die Gnade, was? Durch die Gnade, dass ihr besonnen seid. Ich sage es euch durch die Gnade. Du gehst heute Abend aus dieser Kirche raus, wenn du diese Botschaft verstanden hast, einfach kapiert hast und verinnerlicht hast und sie annimmst und anwendest für dein Leben, dann kannst du zu anderen Menschen gehen und sagen, durch die Gnade, die mir Jesus geschenkt hat, kann ich dir sagen. Jetzt kommt der Kontrast. Das Videoclip hat uns gezeigt, Menschen, die von sich nichts halten. Aber es gibt auch Menschen, so wie der entgleiste David, König David, der von sich viel hält. Und da heißt es, tu den richtigen Maßstab anwenden, den richtigen Maßstab, der ihn nicht so hoch über dich, sondern denke, wie es sich zu denken gebührt. Das heißt, nicht deine Kraft, es ist seine Güte. Und deswegen sagt Paulus, durch die Gnade, nicht durch das Können. Lasst euch sagen. Und wenn hier die Rede ist von einem Maß des Glaubens, seht ihr die letzten Worte? Maß des Glaubens. Dann ist es zu vergleichen wie ein Zollstock. Und die Frage ist, was ist Maß des Glaubens? Einige meinen, Gott hat den Glauben einen jeden verschieden gegeben. Der eine hat mehr, der eine hat weniger. Nein, das ist eine falsche Interpretation von diesem Vers. Es steht nicht geschrieben ein Maß des Glaubens, sondern das Maß des Glaubens. Und das Maß des Glaubens ist die einzige Quelle der Wahrheit, die wir haben. Und das ist das Wort des lebendigen Gottes. Unser Glaube fundiert auf nur ein einziges Buch. Es ist dieses Buch. Es ist die Heilige Schrift. Klar, du kannst denken, dieses alte Ding. Nein, das Wort Gottes ist das Maß des Glaubens für jeden Menschen. Und wir wachsen Stück für Stück da hinein. All unser Denken, all unsere Worte, all unser Handeln messen wir an der Wahrheit dieser Heiligen Schrift. Das ist der einzige Spiegel, wo du dich anschauen kannst. Der Spiegel des Wortes Gottes. Das Maß des Glaubens. Das Maß jeden Gläubigens. Und deswegen mein Verhalten, dein Verhalten, meine Moral, meine Werte sind Grundlage dieses Wortes, was für alle Zeiten gilt. Natürlich gibt es Kulturunterschiede. Und wir interpretieren die Bibel heute mit der gleichen Wahrheit in dieser aktuellen Kultur. Das ist logisch. Das wäre dumm, es zu tun wie früher. Aber die Inhalte bleiben die gleichen. Und ich messe mein Leben an dieser Wahrheit. Und ja, es gibt Teile, wo du sagst, warum? Warum denkt Gott anders darüber? Aber weißt du, unser Gottesdienst, hey, dein Gottesdienst, euer Gottesdienst, dein Gottesdienst ist nicht jetzt, ist nicht heute, ist nicht Sonntagabend. Dein Gottesdienst steht, euer Gottesdienst. Oben, Vers 1. Die Hingabe, sich messen an das Wort des Herrn, an den Willen des Herrn, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Logischer, vernünftig, wahrhaftig. Das ist der Gottesdienst. Und wenn du zu Teilen kommst des Lebens mit Gott, wo du sagst, hey, das kostet mir ein Opfer, dann bist du genau richtig. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Wenn du dich misst an dem Wort des Herrn und du siehst, es fehlt dir was, zu was gehst du mit deinen Gedanken hin? Zur Gnade. Hey, stimmt's? Zur Gnade. Wenn du dich misst und du merkst, es fehlt noch, es fehlt ein Teil, die Gnade bringt dich weiter. Aber diese Verwandlung, die lässt uns wachsen. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen und gemeinsam zum Herrn beten, den Herrn suchen, den Herrn eine Antwort geben. Die erlebte Güte, die Erneuerung meines Denkens und die erlebte Gnade. Maßstab des Glaubens. Wer hat es verstanden heute Abend? Wer ist hier heute Abend und sagt, hey, ich habe es noch nie aus dieser Perspektive gesehen? Wer ist hier und sagt, ich gehe aus dieser Kirche raus mit neuen Gedanken, mit der Bereitschaft, nicht nur eine Tüte Güte, sondern ein Herz der Güte. Wer ist hier und sagt, ich bleibe in dieser Transformation? Erneuerung meines Sinnes. Und wenn du, lieber Christ, denkst, dass die Erneuerung bei dir abgeschlossen ist, dann hast du dich gewaltig, sagen wir zusammen, geirrt. Du hast dich gewaltig geirrt. Diese Erneuerung ist eine Lebensaufgabe. Ein Weg, ein Lebensweg. Und der dritte Gedanke. Durch die Gnade. Erlebt durch und wieder durch. Durch die Gnade möchte ich Menschen helfen, Menschen ermutigen und mein Leben immer prüfen. Und deswegen heißt es dann, erst dann, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Wir prüfen es an diesem Maßstab, was jetzt nicht mehr da ist. Ich prüfe es. Da ist der Wille Gottes. Der gute, wohl, angenehme Wille Gottes. Und seine Gnade gibt dir die Freiheit, das zu erleben und zu erfahren. Wer ist heute Abend hier und sagt, hey, hey, ich will mich stärken in dieser Wahrheit, die ich heute Abend gehört habe. Darf ich mal ein Handzeichen sehen? So viele da. Und es gibt auch einige hier, die vielleicht zum allerersten Mal heute davon hören, dass Jesus das Opfer ist, was gegenüber dem Tempelberg in Jerusalem auf Golgatha, das ist die Schädelstätte, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde. Er hat es für dich getan, damit Güte und Barmherzigkeit. Und wir wollen ein Lied singen. Und danach will ich ein Gebet sprechen mit allen Menschen, die eine Beziehung mit Jesus Christus entweder wieder aktivieren wollen oder neu aktivieren wollen. Lass uns Gott mit diesem Lied unsere Herzen öffnen.